Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Vom Nachdenken zum Vordenken mit P&E. Meiner Meinung nach ist diese Episode besonders interessant für diejenigen, die schon mal mit einer akademischen Karriere in der Ökonomie geliebäugelt haben. Aber natürlich sind auch alle anderen herzlich dazu eingeladen, eine Stunde unserem Gast zuzuhören, ihn kennenzulernen und ein kleines bisschen mehr über verschiedene Lebenswege nach P&E zu erfahren. Mein Name ist Anneke Jonczek und ich interviewe heute den P&E-Masterabsolventen Marc Stöckli. Hallo Marc.
Ja, hi, servus.
Der Marc, der hier mir gegenüber sitzt, der ist tatsächlich quasi so etwas wie ein Podcast-Kollege, denn er hat nämlich in Bayreuth mit seinem Kommilitonen Fritz Espenlaub einen Podcast gegründet, der ist Besser früh als nie, auf den will ich auch am Ende noch ein bisschen hier eingehen. Auf jeden Fall freut es mich, einen so Podcast-erfahrenen Interviewgast hier vor mir sitzen zu haben.
Ja, ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung. Ich spreche natürlich immer sehr gern über meine Erfahrung in Bayreuth und mit P&D und freue mich ganz besonders jetzt auf das Gespräch, das wir führen.
Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics.
Zum Anfang möchte ich dich gerne unseren HörerInnen kurz vorstellen. Marc Stöckli kommt aus Basel und absolvierte 2016 den P&E-Master in Bayreuth. Nach einem Praktikum beim IFO-Institut in München begann er dort seine Promotion und publizierte gleichzeitig in renommierten Journals. In seiner Dissertation School, Parents and Genes, Essays on the Determinants of Children's Success in Life beschäftigt er sich mit den Einflüssen auf Ungerechtigkeit, die sich vorm Eintritt in den Arbeitsmarkt ereignen. Heute arbeitet er im Gleichstellungsbüro in seinem schönen Heimatland, der Schweiz, und hat Zeit gefunden, mit uns über seinen Lebensweg zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Am Anfang machen wir das immer so, dass wir, wenn wir wollen reinkommen, ein bisschen in den Podcast, deswegen möchte ich dir ein paar kurze Fragen stellen, auf die du am besten möglichst intuitiv und aus dem Bauch heraus beantwortest. Einfach ganz schnell.
Sehr gerne, schieß los.
Die erste Frage wäre, was wolltest du als Kind werden?
Oh, ich habe keine Ahnung. Ich wusste ganz lange nicht, was ich werden wollte und ich kann dir wirklich keine Antwort darauf geben, weil ich habe wirklich, bis ich 25 war, konnte ich keine Antwort auf diese Frage geben.
Haben, glaube ich, weniger als man denkt. Es ist immer so, dieser Kinderwunsch steht immer so im Raum, aber ich glaube, viele haben einfach keinen Wunsch als Kind.
Ich konnte mir wirklich nichts vorstellen, wie es ist, irgendeine Arbeit zu machen. Ich glaube, ich hatte vielleicht so eine Tendenz hin dazu, dass ich keinen Bürojob machen wollte vielleicht, was ich jetzt aber habe, aber ansonsten hatte ich keine klare Vorstellung davon, was ich machen möchte.
Was war dein größter Punkt auf deiner To-Do-Liste heute?
Ich musste ein wichtiges Telefonat besprechen. Wir hatten ein technisches Problem bei einer Software und das war halt sehr dringlich und das mussten wir abarbeiten.
Was war deine Lieblings-Party-Location in Bayreuth?
Ah, das ist natürlich das Glashaus.
Ah, sehr gut, das ist genau die richtige Antwort. Und wer ist dein größtes Vorbild?
Das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Elemente. Ich glaube, als Jugendlicher war mein größtes Vorbild Jim Morrison von The Doors, also der Sänger von The Doors. Ich wollte einfach so sein wie er, so, als ich so 15, 16, 17 war. Heute sind es wahrscheinlich verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich glaube, Esther Duflo ist zum Beispiel so jemand, zu der ich sehr hoch schaue. Also die hat, falls man die nicht kennt, die hat vor kurzem den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Und die hat ein Buch geschrieben zusammen mit ihrem Ehemann, Poor Economics. Und das war das Buch, was mich damals auch eigentlich zur VWL gebracht hat. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, so VWL ist super spannend. Und ich glaube, ich würde sagen, so sie ist sicher eines meiner Vorbilder.
Oh, schön. Und worauf freust du dich diese Woche am meisten?
Ich feiere diesen Samstag meinen 33,3. Geburtstag. Im Februar wurde ich 33 und jetzt ist halt genau 3 Monate später. Und da feiern wir das mal noch nach. Gehen wir zu so einem Fluss mit einer Wiese und dann, grillen wir da ein bisschen, trinken Bier.
Ach, das hört sich ja ganz schön und gemütlich an. Das Wetter spielt ja wahrscheinlich auch mit, oder?
Es ist mega heiß, sind glaube ich 36 Grad. Es ist ein bisschen over the top.
dann wollen wir mal ein bisschen, sag ich mal, zum Thema kommen. Also vielleicht können wir ja mal bei deinem Bachelor einsteigen. Du hast ja in Basel einen Doppelbachelor Kunstgeschichte und Philosophie gemacht. Erzähl doch ein bisschen kurz was darüber und vor allen Dingen, wie du mir beim Vorgespräch erzählt hast, warum Philosophie für dich damals eigentlich nur der Pflichtteil war und Kunstgeschichte das eigentliche Ziel.
Ja, ich habe vorhin ja gerade erwähnt, ich wusste nicht so richtig, was ich machen möchte, was ich werden möchte. Und etwas, was mir so ein bisschen nahegelegt wurde von meinen Eltern, war halt Jura oder Medizin, also so eine ganz klassisch eins von den prestigeträchtigen Fächern. Und darum war ich auch auf dem Wirtschaftsgymnasium, also Wirtschafts- und Rechtsgymnasium. Und ich war eigentlich dafür vorgesehen, dann Jura zu studieren. Und ich habe dann aber irgendwann realisiert, dass das schon nicht unbedingt das ist, was mich wahnsinnig interessiert. Und etwas, was mich aber interessiert hat zu dem Zeitpunkt, war Kunst. Und ich bin ganz gerne halt in Museen gegangen. Ich habe gerne Bücher gelesen über Künstlerinnen und Künstler. Und bei einer Ausstellung habe ich mal mich mit einem von den Künstlern unterhalten und der hat mir dann empfohlen, Kurator zu werden. Also die Person, die eine Ausstellung organisiert oder eben kuratiert. Und wenn man das werden möchte, dann hilft es, wenn man Kunstgeschichte studiert hat. Und darum wollte ich das machen, habe mich entschieden, Kunstgeschichte zu studieren. Und in Basel ist es aber so, dass man, wenn man bei der geisteswissenschaftlichen Fakultät ist, dass man zwei Fächer wählen muss, aus Jobchancengründen vermutlich, dass man da noch was findet dann. Und ich musste irgendein zweites Fach nehmen und habe halt so durchgeschaut, was gibt es denn da? Und es hat mich alles nicht wirklich groß interessiert. Außer dass Philosophie, das klang noch spannend, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist, was da auf mich zukommt. Aber ich dachte mir so, ja, wird schon passen so. Und dann habe ich das dann gewählt und so kam ich zu meinem Bachelor in Philosophie und Kunstgeschichte.
Ach krass, ja, viele studieren, glaube ich, bei uns im Bachelor Philosophie und Economics, weil Economics halt der jobsichernde Teil ist. Aber witzig, dass es bei dir die Philosophie dann war.
Ja, ich habe nicht daran gedacht, was mache ich denn damit beruflich mit dem Philosophieteil. Ich dachte, also ich wollte ja Kurator werden, aber von der Uni ist zumindest so gewünscht, dass man halt zwei Fächer wählt aus Jobsicherheitsgründen.
Und zum Ende hin hat dich dann die Philosophie immer mehr und mehr gecatcht?
Ja, schon. Also ich habe auch bei der Kunst dann halt gemerkt, dass es einfach nicht meine Welt ist. Also die Kunst an sich schon, aber so das ganze Tamtam drumherum halt nicht. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade heute ist die Art Basel. Das ist so die größte Kunstmesse der Welt. Und immer wenn ich da bin, habe ich einfach so gemerkt, es ist einfach eine richtig komische Welt, so diese Kunstwelt oder so das Klientel in dieser Kunstwelt. Und das ist etwas, was ich halt dann vielleicht doch nicht unbedingt beruflich dann auch noch haben muss. So. Und das hat mich immer noch interessiert, Kunst, aber so der Beruf dann innerhalb der Kunst hat mich nicht mehr so interessiert. Was mich dann aber interessiert hat, ist dann die Philosophie. Insbesondere die praktische Philosophie, Ethik, politische Philosophie. Das waren dann Dinge, die ich plötzlich super spannend fand und mich dann auch auf das konzentriert habe und ich da dann auch gemerkt habe, okay, wenn ich einen Master mache, dann auf alle Fälle nicht in Kunstgeschichte, aber möglicherweise in Philosophie.
Du bist ja dann nach Bayreuth zum Master gekommen, um hier P&E zu studieren. Wie bist du darauf gekommen, beziehungsweise was war deine Motivation? Und vor allen Dingen, wie hat dich dieser Economics-Teil, der ja theoretisch ganz neu für dich war, irgendwie herausgefordert oder wie konntest du da gut einsteigen?
Ich habe dann überlegt, okay, ich möchte einen Master machen. Was gibt es denn so für Fächer, die mich interessieren? Und ich habe dann ein bisschen rumgeschaut, ich habe mir Economics angeschaut, ich habe mir Jura angeschaut, also ich habe mich in Vorlesungen da mal reingesetzt, mir das mal so angeschaut, wie das ist. Und beim Economics war es dann wirklich auch eben dieses Buch, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Poor Economics, wo ich halt gemerkt habe, durch das Lesen von diesem Buch, dass Economics eigentlich schon auch noch eine interessante Fachkombination ist. Und dann gab es verschiedene Gründe, warum ich dann Philosophy in Economics gemacht habe. Das eine ist, Economics oder VWL eignet sich sehr gut, um eine ganze Bandbreite von sozialen Phänomenen erklären zu können. Und das hat mich irgendwie schon immer so ein bisschen interessiert. Wie kann ich bestimmte Dinge erklären? Die Philosophie ist da ganz gut darin, bestimmte Dinge, zumindest die Fragen zu stellen. Ob es dann die Antwort darauf gibt, ist dann die andere Frage. Aber irgendwann hört es halt auf. Bestimmte Fragestellungen können dann halt mit der Philosophie nicht mehr beantwortet werden. Und die VWL ist aber eine der Wissenschaften, wo ich glaube, dass sie sehr gut Antworten auf eben ganz viele soziale Fragen stellen kann oder beantworten kann. Und darum habe ich dann irgendwie gedacht, ja, eigentlich Economics ist schon etwas, was ich ziemlich interessant finde. Und ja, und dann habe ich, wie aufwendig oder wie challenging das war, ich habe mich dann halt eingeschrieben in ein Semester VWL und habe da halt diese ganzen Grundkurse gemacht. Und das ging dann. Also ich habe mich hauptsächlich auf Ökonometrie konzentriert. Oder in Bayreuth ist das dann ja irgendwie, wie heißt es, Empirical Economics, yeah, genau, MP. Yeah, yeah. Habe mich hauptsächlich auf das konzentriert, weil das ist einfach so ein Fach, das ist total schwer nachzuholen. Also Statistik, Mathe, MP, das ist einfach total schwer nachzuholen, weil das alles aufeinander aufbaut. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Strategie. Und dann habe ich das gemacht, habe ich so ein Semester lang hauptsächlich so diese Statistik-MP-Sachen gemacht. Und dann ging es eigentlich ganz gut. Also dann war dieser Übertritt von dem Bachelor zum Master eigentlich ganz, ganz okay. Es ist ein großer Übertritt, es ist wirklich viel aufwendiger dann im Master, aber das ist halt immer so. Also das ist immer diese Übertritte von Bachelor und Master. Aber von diesem Economics-Teil, dadurch, dass ich dieses eine Semester dann noch gemacht habe, davor war es eigentlich okay.
Ach, ganz cool. Ja, aber ich glaube nicht, dass so viele so diszipliniert gewesen wären, sich da so gescheit drauf vorzubereiten. Aber das war auch verpflichtend, oder? Dass man das, also schon diese...
Ja. Ja. Genau, das war verpflichtend. Also wenn man sich bewirbt auf diesen Master und noch keine VWL-Bachelor hat, dann kriegt man so ein paar Kurse zugeteilt, die man nachholen muss. Ich habe das aber ohnehin schon gemacht gehabt. Das heißt, ich musste dann nichts nachholen. Also ich habe halt Mikroökonomik, Makro und eben MP halt dann schon gemacht im Bachelor. Also in diesem einen Semester habe ich halt diese drei Grundkurse gemacht plus dieses Statistik-Zeug und den einen Mathekurs noch.
Was würdest du denn sagen, was so das Wichtigste war, was du aus dem Master für dein jetziges Leben mitgenommen hast, beziehungsweise auch für deine Promotion? Vielleicht gerne von beruflicher Seite her, aber auch von persönlicher Seite.
Eine Neugier. Ich glaube, ich habe eine Neugier entwickelt, die ich glaube, die enorm wichtig ist. Dass man sich nicht zufrieden gibt mit einer Standardantwort, so, sondern ich war immer schon neugierig, aber über dem Master eigentlich noch mehr. Also ich habe mich auch einfach methodisch zum Beispiel dann plötzlich angefangen zu interessieren, dass ich wirklich wissen wollte, wie funktioniert diese Methode denn tatsächlich, was gibt es da noch mehr, was sind Schwierigkeiten mit dieser Methode. Und das ist, glaube ich, eine Charaktereigenschaft, die ich da entwickelt habe, die mir dann während der Promotion, aber jetzt eben auch beim Gleichstellungsbüro sehr, sehr zugutekommt. Das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die sehr gefragt ist im Arbeitsmarkt, wie auch während einer Promotion jemand, der oder die ja, ein Interesse zeigt, ein genuines Interesse an einer Fragestellung, wo es halt nicht einfach nur darum geht, den Arbeitsalltag irgendwie durchzukriegen, sondern dass man wirklich ein Interesse an den Fragestellungen hat, an denen man arbeitet. Und ich habe das Gefühl, dass der P&E Master hat da sehr viel dazu beigetragen, dass ich so ein Interesse entwickelt habe.
Und was würdest du inhaltlich sagen? Also welche Fächer oder so welche?
MP, also das kommt natürlich darauf an, in welche Richtung man geht. Aber ich habe alle meine Eier in den gleichen Korb gelegt, und zwar Empirical Economics, Ökonometrie. Das war so das, wo ich mich drauf konzentriert habe, aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits ist es, wenn man in die empirische Forschung geht zumindest, ist das absolut zentral, dass man da wirklich sattelfest ist, dass man diese Kurse belegt, dass man sich interessiert für diese Methoden, aber auch im Beruf. Das sind Fähigkeiten, die man da lernt, die sehr, sehr gefragt sind. Also dieses ganze Machine Learning-Zeugs, Data Science, das sind alles Dinge, die lernt man auch, wenn man Ökonometrie macht oder zumindest die Grundlagen davon. Und da gibt es eine riesige Nachfrage nach Personen, die diese Fähigkeiten besitzen. Das heißt, Ökonometrie oder Empirical Economics war zentral für mich. Es gibt natürlich noch andere Wege. Also theoretische VWL ist auch super relevant und da kann man genauso promovieren. Da ist einfach halt was anderes. Aber für mich war klar, es ist Ökonometrie, und das hat sich wirklich ausbezahlt. Also ich glaube, das war eine Entscheidung, die ich damals getroffen habe, die goldrichtig war.
Ich glaube, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, macht den MP Hassan ein wenig Hoffnung. Ich wollte dich noch fragen, also vor allen Dingen auch für unsere Zuhörerinnen, die sich gerne nach Bayreuth zurückerinnern. Hast du diese Zeit hier in Bayreuth genossen? Was hast du so ein bisschen in deiner Freizeit gemacht? Wie hast du Bayreuth erlebt? So ein bisschen dein Leben hier beschreiben.
Ich habe Bayreuth sehr, sehr gut in Erinnerung. Das hat viel einfach mit meinen Kommilitonen oder meinen Freunden zu tun. Also ich weiß nicht, ob es das Sprichwort immer noch gibt, aber bei uns hat man gesagt, Bayreuth ist, was man aus Bayreuth macht. Und weil Bayreuth ist halt super klein, so, und es gibt nicht so viel, aber es gibt eine sehr gute Community, insbesondere unter den P&E-Studierenden. Und ich habe einer meiner besten Freunde, war ein Kommilitone und Mitbewohner, eben Fritz Espenlaub, mit dem ich jetzt einen Podcast habe. Und das sind einfach Erinnerungen, die mir sehr, sehr lieb geblieben sind. Was ich gemacht habe, wir waren immer wieder feiern, ne? Also hauptsächlich im Glashaus oder im Canapé, wenn es sein muss, teilweise auch dann in der kleinen Kneipe, ist auch schon mal vorgekommen. Und sonst bei der Eremitage war ich auch immer ganz gerne oben einfach irgendwo in der Natur, also ist dabei hat Bayreuth ja enorm. Heimathafen war ich auch, nicht so häufig, wie ich wollen würde, aber das war sicher auch einer der Kneipen, in der ich auch gerne war, aber nicht ganz so häufig.
Da haben sich ja die P&E-Tradition zu 0,0% verändert. Alles ganz genauso. Wie bist du denn auf die Idee gekommen zu promovieren?
Das ist eine gute Frage. Wir hatten MP4 wird, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wurde damals von Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut durchgeführt. Und ich habe dieses gemacht, MP4, und habe ihn da kennengelernt und habe halt zeitreine Ökonometrie dann kennengelernt. Und er hat halt davon erzählt, dass er beim IFO-Institut arbeitet. Und ich habe da dann mich entschieden, ein Praktikum zu machen. Ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht im Sinn zu promovieren, wenn ich mich recht erinnere. Aber über dieses Praktikum beim IFO-Institut habe ich einfach so diese Forschungsarbeit dann kennengelernt. Und ich habe dann gleichzeitig auch gemerkt am Ende von meinem Master, dass ich immer noch so viele Fragen habe, also auch methodische Fragen, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe zwar total viel gelernt in diesem Master, aber ich habe irgendwie einfach nur an der Oberfläche gekratzt und es gibt so viel mehr, was man da noch entdecken kann. Und das war dann so ein Grund, dass ich mich entschieden habe zu promovieren, einfach diesen Forschungsalltag kennenzulernen, zu merken, das ist etwas, was mir gefällt, und gleichzeitig aber auch zu merken, dass ich einfach noch mehr lernen möchte, dass es da noch Dinge gibt, die ich halt noch nicht weiß, aber wissen möchte. Und ja, dann habe ich mich dann beworben auf eine Doktorandenstelle am IFO-Institut nach diesem Praktikum.
Warum bist du denn, also natürlich, weil du dort das Praktikum gemacht hast, aber warum wolltest du gerne zum IFO-Institut und hast dich nicht irgendwie auf ein Uni-Doktorandenprogramm beworben?
Was ich mochte am IFO-Institut ist, also für alle, die das jetzt nicht so kennen, das IFO ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut und es gibt einen großen Unterschied, wo man promoviert, ob man das an der Uni macht oder an einem Wirtschaftsforschungsinstitut. Und bei zweiterem arbeitet man viel angewandter. Also da hat man dann auch Aufträge von Bundesregierung, Landesregierung, Parteien, Stiftungen, whatever, und arbeitet dann halt für diese Aufträge. Währenddem, wenn man nur an der Uni ist, dann macht man halt seine Elfenbeinturmforschung ausschließlich. Und das ist total auch interessant so, aber es ist, glaube ich, eine Typfrage, was man dann lieber möchte. Und für mich war das auch schon irgendwie wichtig, dass ich dann schon auch nochmal sehe, wie wird das dann tatsächlich angewendet, diese ökonomischen Modelle, die wir da alle gelernt haben, wie wendet man das im Arbeitsalltag dann tatsächlich an? Und wenn man nur an der Uni promoviert, dann bekommt man das halt nicht mit. An einem Forschungsinstitut aber schon. Und das war mir wichtig und darum habe ich mich dann auch entschieden, an einem Institut zu promovieren und nicht rein an der Uni.
Ah, okay. Und also wollen wir jetzt auf die Zeit der Promotion selber eingehen? Und zwar, bist du eigentlich auf das Thema deiner Dissertation gekommen? Und was hat dich so daran fasziniert? Ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert in der Einleitung. Was ist, vielleicht kannst du es nochmal wiederholen, ob ich auch alles richtig erfasst habe.
Das hast du genau richtig erfasst. Also es ging, also das grobe Thema war Ungleichheit und Chancengerechtigkeit. Und das insbesondere ging es darum, es geht um den Einfluss von Eltern oder dem Haushalt auf den Lebenserfolg der Kinder. Naja, also das ist ja hinlänglich bekannt. Es gibt einen starken Zusammenhang zwischen den Charakteristika von Eltern und den Charakteristika von Kindern, sei es Bildungsstand, Einkommen, Gesundheit und so weiter. Das weiß man ja alles. Und die Frage ist halt, warum ist das so? Was sind so die kausalen Erklärungsansätze, warum das so ist? Und in der Dissertation habe ich dann unterschiedliche Erklärungsansätze eigentlich angeschaut. Also das eine waren Erziehungsstile, biologische Foundations, aber auch dann das Bildungssystem. Also inwiefern können Schulfinanzen dann diesen Zusammenhang durchbrechen zwischen Eltern und Kindern oder halt eben nicht durchbrechen oder teilweise sogar auch noch befördern. Wie ich zu diesem Thema gekommen bin, das war über Trial and Error, wenn man so möchte. Also ich wusste ganz am Anfang jetzt auch nicht so genau, welches Thema ich bearbeiten möchte. Und ich habe mich einfach in ganz viele Veranstaltungen reingesetzt. Also das IFO-Institut hat total viele Seminare, Vorlesungen und so weiter. Und ich habe mich da einfach in alles reingesetzt und dann so einen guten Überblick gekriegt darüber, was es halt gibt, was so die Forschungsthemen sind, die spannend sein können. Und habe mich dann irgendwann dafür entschieden, dass ich halt dieses Thema bearbeite. Aber ja, das war ein Prozess. Ich habe vieles ausprobiert. Nicht alles hat mir gefallen, aber bei dem Thema habe ich dann gedacht, doch, das ist jetzt etwas, was mich interessiert und wo ich auch weiter dran arbeiten möchte.
Warst du manchmal ein bisschen überfordert von der Masse von Arbeit, die vor dir stand? Also erstmal die Themenfindung bis zu der ganzen Ausführung?
Ja, das war ich auf alle Fälle und das gehört auch so ein bisschen dazu. Was halt ist, je weiter man geht in der akademischen Karriere, also von Bachelor zu Master, Master zu PhD, desto mehr Eigenverantwortung braucht es. Und beim PhD sagt dir halt typischerweise eigentlich niemand mehr ganz genau, was du machen musst. Also du hast natürlich bestimmte Vorgaben, vielleicht musst du Kurse belegen, dein Doktorvater oder deine Doktormutter gibt dir bestimmte Aufgaben, aber so genau sagt dir niemand mehr, was du machen musst. Das heißt, du musst dich halt da selber drum kümmern und das ist einfach schon mal schwierig herauszufinden, was muss man denn alles überhaupt machen? Und dann irgendwann realisiert man, dass es halt extrem viel ist. Also zum Beispiel das Lesen der Literatur ist wahnsinnig viel. Man muss wahnsinnig viel einfach lesen, Literatur lesen, sich einarbeiten in einen bestimmten Fachbereich, da wirklich zu einem Experten oder einer Expertin werden. Und das ist einfach enorm viel, weil wahnsinnig viel publiziert wird. Also wenn man jedes Papier wirklich von Anfang bis Schluss lesen würde, dann würde man nie fertig werden. Das heißt, man muss da schon irgendwie eine Selektion machen, aber selbst dann ist man immer noch wahnsinnig viel am Lesen.
Ich habe mir tatsächlich bei uns im Vorgespräch, wir haben ja schon mal ein bisschen drüber geredet, über deinen Lebensweg, habe ich mir halt drei Fähigkeiten oder drei Sachen aufgeschrieben, die man braucht, um zu promovieren. Und das erste war immens viel Lesen, Ökonometrie und ziemlich viel Selbstdisziplin. Das fasst es irgendwie zusammen, oder?
Ja, schon. Das sind sicher drei Charaktereigenschaften. Also Ökonometrie, man muss sagen, ich habe halt eine empirische Arbeit geschrieben. So, das heißt, da ist dann Ökonometrie total wichtig. Man kann natürlich auch ein theoretischer Ökonom oder Ökonomin werden. Dann braucht man eigentlich nicht wirklich Ökonometrie. Das geht schon auch. Aber das Lesen, das bleibt auf alle Fälle gleich und die Selbstdisziplin ebenfalls. Man muss einfach seinen Arbeitsalltag strukturieren können. Man muss sich halt ja, selber zwingen können, hinzusitzen und einfach zu arbeiten. Es gibt noch verschiedene andere Dinge, die auch wichtig sind für die Promotion, aber das sind sicher drei, die besonders wichtig sind.
Du hast ja 6 Jahre lang promoviert. Ist das ein typischer Zeitraum für eine Promotion? Ist es lang, ist es kurz oder wieso sind da 6 Jahre draus geworden? Aber es klingt jetzt so wertend, so meine ich das gar nicht.
Das ist lang. Also es gibt, eine Promotion dauert zwischen 3 und 6 Jahren in Deutschland, so ungefähr. Und je nach, also die Entscheidung, wie lange man promoviert, hängt hauptsächlich davon ab, was man danach machen möchte. Und grundsätzlich ist es so, wenn man eine akademische Karriere anstrebt, also Postdoc, Assistenzprofessur, Professur, dann empfiehlt es sich, länger zu promovieren, weil wenn man fertig ist mit der Promotion, dann hat man nur eine bestimmte Anzahl Jahre, die man als Postdoc arbeiten darf in Deutschland. Und danach darf man nicht mehr als Postdoc arbeiten. Und diese PhD-Jahre, in denen man promoviert, die zählen da nicht dazu. Das heißt, man hat zusätzlich Zeit, um zu publizieren, um an seiner Forschungsagenda zu arbeiten. Und deswegen wird den Leuten, die eine akademische Karriere empfohlen, eher länger zu promovieren, damit man halt einfach mehr hat, wenn man dann fertig ist und promoviert ist. Währenddem, wenn man eher in einem Unternehmen arbeiten möchte, dann ist das völlig egal. Dann ist das auch völlig ausreichend, wenn man in 3 Jahren promoviert hat und jetzt halt nicht so viel im Petto dann hat. Das ist völlig egal. So. Und deswegen die Leute, die in die Privatwirtschaft gehen, die promovieren eher kürzer, 3 Jahre, 4 Jahre. Und die Leute, die in die Wissenschaft gehen möchten, die promovieren dann 5 Jahre, 6 Jahre.
Apropos Publikationen, also du hast ja auch viel in Zusammenarbeit mit anderen Instituten geforscht. Wie läuft denn da so ein Prozess eines Papers und so einer Publikation ab? Also wie ist da so der ganze Rahmen für so eine Veröffentlichung und Forschung?
Ja, da gibt es total viel Variation. Es ist immer anders. Also ich hatte immer so den Eindruck, kein Papier ist gleich entstanden wie ein anderes. Das eine ist, wer ist so die treibende Kraft dahinter? Ist man das selber, der das dann pusht, dass das Papier geschrieben wird, oder ist das jemand anderes? Und sind das Kommilitonen von dir, also auch Leute an deinem Institut, oder sind das Leute irgendwo in der Welt? Aber ich glaube, was immer wieder so ist, ist, man setzt sich erstmal zusammen, hat eine bestimmte Forschungsidee und schreibt das erstmal auf. So, ne, was möchte man machen? Spricht mit seinen Betreuern, Betreuerinnen. Ist das eine gute Idee oder nicht? So. Und wenn man dann irgendwann die Idee hat, okay, das ist eine gute Idee, dann macht man vielleicht erste Datenanalysen, einfach mal so ein bisschen, um das zu checken, ist das interessant oder ist das nicht interessant. Und dann kann es sein, dass man mal so einen ersten, ja, so erste 10 Seiten einfach mal aufschreibt, wo man so erste Ergebnisse mal irgendwie einfach mal zu Blatt bringt, so ein bisschen erklärender Text dazu und so weiter. Und dann kann man das schon mal so ein bisschen rumreichen, da kann man schon mal ein bisschen detaillierteres Feedback dazu kriegen. Und irgendwann hat man dann so einen ersten Draft, wo das dann halt wirklich ein größeres Dokument ist, also so 50, 60 Seiten. Und dann geht es darum, möglichst detailliertes Feedback wirklich zu kriegen. Also dann geht man auch so ein bisschen raus, nicht nur an der eigenen Uni, wo man sich Feedback einholt, sondern dann geht man auch irgendwie so in seinem größeren Netzwerk, fragt rum nach Feedback und so weiter. Und dann überarbeitet man typischerweise dieses Dokument und irgendwann ist das dann an dem Punkt, wo man das dann versucht zu publizieren, also wo man das dann einreicht bei einem Fachjournal. Typischerweise wird das dann nicht direkt angenommen, sondern es wird entweder direkt abgelehnt oder es wird zurückgeschickt für Überarbeitungen, dann hat man irgendwelches Feedback von den Fachjournalen und das arbeitet man dann wieder ein und dann irgendwann reicht man das ein zweites Mal ein und mit der Hoffnung, dass es dann publiziert wird und so weiter. Und dieser Prozess kann dann, dieser Publikationsprozess, wo man versucht, das Paper unterzukriegen, der kann sehr, sehr lange dauern, das kann mehrere Jahre dann dauern, bis man dann tatsächlich das Papier unter Dach und Fach hat.
Wie aktuell sind denn dann noch so, also man versucht ja immer zu aktuellen Themen zu forschen, wenn das so ewig dauert, das ist ja eigentlich
das
blöd.
Das ist ein großes Problem in der Wissenschaft oder im Wissenschaftsprozess zumindest. Diese Sachen sind eben überhaupt nicht aktuell. Also wenn du in einem der besten Journals publizieren möchtest, es gibt so die sogenannten Top 5, das sind so die 5 besten Journals in der VWL, dann kann es schon sein, dass das sind American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies, Econometrica und JPE, Journal of Public, Journal of, Journal of Political Economy. Journal of Political Economy. Das sind die Top 5 und wenn du in denen publizieren möchtest, dann kann es schon sein, dass du da 5, 6 Jahre damit beschäftigt bist, das Ding da zu publizieren, weil du so viel Feedback kriegst und es auch immer so lange dauert, bis du wieder Feedback kriegst. So. Natürlich kann es schneller gehen, so. Es kann auch nur in Anführungs- und Schlussstrichen 2 Jahre dauern und in anderen Journals geht es schneller, aber grundsätzlich ist schon festzuhalten, dass dieser Prozess wahnsinnig lange dauert und wirklich mehrere Jahre dauern kann und es dann einen großen Gap gibt zwischen wann ist ein Thema aktuell und wann kommt es dann tatsächlich raus.
Wie ist denn dann das Feedback, wenn es tatsächlich veröffentlicht wurde? Also kommen dann andere Wissenschaftler, antworten die auch dann in Form von Papers auf dieses Paper? Gibt es da diesen Diskurs, wie man ihn sich immer so ideal vorstellt? Oder?
Ja, den gibt es auch. Also in anderen Fachbereichen ist das noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Jetzt in der VWL ist es so, dass also in den sozialen Medien gibt es natürlich einen Diskurs. Also wenn irgendwie ein neues Papier im Top 5 veröffentlicht wurde, was irgendwie auf Interesse stößt, dann wird das auf Twitter und so sehr, sehr breit diskutiert. Was es dann schon auch gibt, ist, dass bestimmt, also teilweise gibt es direkte Antworten dann auf ein bestimmtes Papier, was man dann auch versucht, als Kommentar zu publizieren. Das gibt es auch. Es gibt aber auch Papiere, wo man auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt weiß, dass das eine Antwort auf dieses andere Papier ist, aber wenn man in diesem Fachbereich selber ist, dann weiß man, das wurde ganz klar inspiriert von diesem anderen Papier. Was aber noch nicht so der Fall ist, es gibt zum Beispiel nicht wirklich eine Forumskultur, wo sich Leute austauschen. Also da merkt man auch, dass diese Fachjournale irgendwie einfach noch in einer anderen Generation verhaftet sind, wo man nicht einfach die Möglichkeit hat, auf ein spezifisches Papier auf der Website von diesem Fachjournal direkt zu kommentieren und da einen Diskurs loszutreten. Das gibt es tatsächlich nicht, was aber eigentlich ziemlich begrüßenswert wäre.
Aber glaubst du nicht, dass dieser langwierige Prozess dem Ganzen auch ein bisschen Qualität gibt?
Ja, das ist die Hoffnung. Ne? Das ist die Hoffnung, dass, also warum es halt so lange dauert, ist wegen dem Peer-Review-Prozess. Wenn ich ein Papier einreiche bei einem Fachjournal, dann wird das gegengelesen von meinen Fachkollegen und Fachkolleginnen. Und die schreiben einen Bericht über mein Papier, was ich eingereicht habe. Und das sind dann vielleicht so 3, 4, 5, 6 Leute, die dann so einen Bericht schreiben. Und das dauert einfach total lange, bis die diesen Bericht geschrieben haben. Das kann mehrere Monate dauern, das kann ein Jahr dauern, 1,5 Jahre dauern, das ist alles schon vorgekommen. Und diese Berichte sind aber total detailliert und da sind auch wirklich teilweise sehr, sehr gutes Feedback darin enthalten. Und dieses Feedback muss dann eingearbeitet werden in das Papier, wenn man das dann veröffentlichen möchte. Das ist dann meistens so eine Bedingung, dass man dieses Feedback einarbeitet und dadurch wird in vielen Fällen dann das Papier auch besser. Nicht in allen, manchmal arbeitet man das einfach ein, weil man muss, aber in vielen Fällen wird das Papier tatsächlich besser. Das heißt, das ist schon so der Grund eigentlich, warum das dann so lange dauert, weil man halt eben diesen Qualitätsanspruch hat. Die Frage ist halt, lohnt sich das dann tatsächlich, dass es dann so lange dauert und gibt es nicht Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen schneller über die Bühne zu kriegen und trotzdem halt gute Qualität zu haben?
Aber ist ja vielleicht ganz gut, wenn es dann ein bisschen parallel läuft, oder? Also so über Fachjournale oder ich glaube, du bist auch auf Twitter, oder? Und postest ja da gelegentlich, habe ich mal ein bisschen reingeguckt. Also dass man halt so auf zwei Ebenen diskutiert, halt auf der komplett peer-reviewten Ebene und auf der halt ich äußere schnell meine Meinung, die jetzt nicht weniger fundiert ist, aber trotzdem
eher genau, schneller. Es gibt dann noch andere Kanäle, wie man sich dann austauschen kann. Das eine sind Policy-Papiere, die dann eher angewandt sind, die dann auch entweder sind das Papiere, die dann nicht peer-reviewed sind, die man einfach direkt publizieren kann, oder wo der Prozess einfach auch ein bisschen schneller läuft, genau aus dem Grund, weil diese Dinge halt schneller rausgehen müssen. Also viele von den Forschungsinstituten in Deutschland haben zum Beispiel ein hausinternes Publikationsorgan, wo man genau solche Studien veröffentlichen kann. Beim IFO ist es der IFO-Schnelldienst, beim DIW zum Beispiel in Berlin ist es der DIW-Wochenbericht. Da kann man auch seine Studien veröffentlichen, die sind dann nicht peer-reviewed, aber es wird halt sofort veröffentlicht. Das ist halt kein langwieriger Prozess. Und solche Dinge können dann genutzt werden, um halt seine Meinung dann rauszubringen, ohne diesen langwierigen Prozess durchlaufen zu müssen.
Jetzt hätte ich aber eine Frage, ist vielleicht ein bisschen eine These, aber was würdest du sagen, wie frei ist Forschung wirklich? Weil wenn ich überlege, dass diese Veröffentlichung in diesen großen Journalen halt an viele Bedingungen geknüpft ist, beziehungsweise halt auch von anderen einfach entschieden wird immer von den gleichen und halt diese internen Dinger, die werden ja nicht von so vielen gelesen, schätze ich jetzt mal. Wie frei würdest du Forschung einschätzen?
Das kommt darauf an, wie man jetzt den Freiheitsbegriff versteht. Also grundsätzlich ist man frei. Die Frage ist, interessiert es jemanden? Kommt man mit dem durch? Also dieser Policy Paper, IFO Schnelldienst, DIW Wochenbericht, die werden schon gelesen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Publikationen, die ja nicht die Professur einbringen werden, weil die sind halt einfach nicht in der Profession, sind diese Journals nicht so angesehen. Die sind gut, wenn man halt das Meinungsbild in der Öffentlichkeit prägen möchte, aber man wird mit diesen IV-Schnelldiensten, die Wochenberichten, keine Professur kriegen. Das ist halt einfach so. Jetzt aber, du sprichst einen wichtigen Punkt an, wenn du sagst, das sind ja immer die gleichen Leute, die das dann entscheiden, wer da in diesen guten Fachjournals dann publizieren darf. Und das ist absolut richtig. Das ist tatsächlich im Moment ein heiß diskutiertes Thema. Es gibt ganz, also diese Journals nehmen eine Gatekeeper-Funktion ein. Du kriegst in Deutschland oder anderswo auf der Welt auch eine Professur dann, wenn du in diesen Top-Journals publizierst. Und wenn du halt einfach diesen Leuten, die diesen Editors, die dann entscheiden, ob was publiziert wird, wenn du denen nicht gefällst, dann hast du einfach ein Problem. Also wenn du anfängst, die öffentlich zu kritisieren, dann hast du ein Problem, weil dann wirst du nicht in diesen Journals publizieren.
Das ist schon krass, oder?
Das ist also, richtig, das ist richtig krass, das ist richtig krass. Das heißt, du musst halt wirklich denen gefallen. Du musst deine Papiere so schreiben, dass die bereit sind, das zu veröffentlichen. Das heißt, du bist frei zu tun, was du möchtest, an was du forschen möchtest, whatever. Du musst aber wissen, dass nicht alles in diesen Journals publiziert werden wird. Und wenn du aber langfristig in der Wissenschaft bleiben möchtest, dann brauchst du diese Publikationen, weil sonst schaffst du es nicht. Du kriegst keine Professur, wenn du das nicht hast. Und das ist so unter den Volkswirten und Volkswirtinnen ist das ein heißes Thema. Wie problematisch sind diese Gatekeeper-Funktionen? Und gerade jetzt auch mit der ganzen MeToo-Debatte ist das halt auch wieder so aufgekommen. Die VWL ist teilweise total sexistisch. Und du hast einfach wirklich das teilweise Verhalten von diesen Editors, was wirklich nicht akzeptierbar ist. Aber du kannst halt nicht darauf aufmerksam machen, wenn du eine Karriere in der VWL haben möchtest, weil du wirst nicht publizieren.
Das ist ja mega der Konflikt, der innere. Also,
das ist mega der Konflikt, ja.
Ja, ach, das ist ja schrecklich. Wie wird man denn so ein Editor? Wie kommt man denn in diese Position da, zu sagen, wohin die wissenschaftliche Bildung der Welt geht? Also,
da wird man angefragt. Also man muss einen Namen haben in der Wissenschaft. Man muss einen kennen und dann wird man irgendwann angefragt, wenn man halt merkt, so okay, diese Person hat eine bestimmte Expertise im Feld XYZ. Wir brauchen gerade jemanden, der diese Expertise hat und dann fragt man an, ob man diese Rolle übernehmen möchte. Also die meisten, ich weiß nicht die meisten, aber viele Professorinnen und Professoren sind Editor bei irgendeinem Journal, mal kleiner, mal größer. Das heißt, man versucht auch so irgendwie dann ja, der Wissenschaft oder dem Feld etwas zurückzugeben, indem man dann diese Editor-Rollen dann übernimmt. Die sind teilweise, also ich glaube, die sind auch immer unentgeltlich, wie auch diese ganzen Referee-Geschichten, also dass man diese Berichte schreibt, das ist immer unentgeltlich.
Ja, der Wille, die Wissenschaft vorzubringen, ist Entgelt genug, oder?
Ja, also da gibt es halt ja, so ein Abkommen, dass man das halt einfach macht. Das Interessante ist, dass die Fachjournale, die profitieren mega krass von dem, weil die müssen die Leute nicht bezahlen, die für sie arbeiten, kriegen aber wahnsinnig viel Kohle für diese Publikationen. Weil wenn ich jetzt beim QJE, also dem Quarterly Journal of Economics, publiziere, dann kriege ich keine Kohle von denen.
Aber die
verkaufen meine Arbeit, die refereed wurde von Freiwilligen, die verkaufen das zu horrenden Preisen und machen wahnsinnigen Profit damit.
Also wenn ich jetzt ein Wissenschaftler bin und in einem Journal veröffentlicht habe und ein kleiner armer Student diesen Artikel haben will, ohne das Geld fürs Journal zu bezahlen, kann er den einfach anschreiben und mal sagen, hey, ich bin ein kleiner armer Student, bitte schickt mir das
ja,
zu und
genau.
Der würde sich freuen.
Ja, würden sie machen, ja. Also die meisten Journals erlauben das auch explizit, dass wenn man die Autorinnen und Autoren anschreibt, dass man das auch schickt. Also das geht. Häufig gibt es auch eine Arbeitspapierversion von einem veröffentlichten Artikel und die sind ohnehin frei zugänglich. Und da steht typischerweise das exakt genau gleiche drin wie in der veröffentlichten Version. Das heißt, meistens ist es ausreichend, wenn man sich auf das beruft. Aber wenn man die Autoren und Autorinnen anschreibt, dann kann man, also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man das dann auch kriegt.
Also wenn jemand Interesse an deiner Dissertation hat, dann sagen wir am Ende noch eine E-Mail-Adresse, wo die Anfragen eintrudeln können.
Die Dissertationen sind ohnehin kostenlos herunterladbar und herunterladbar. Müssen sie, weil die, also Fun Fact, jede Verteidigung ist öffentlich. Also Dissertationsverteidigungen, das ist eigentlich so diese letzte Prüfung, die man bestehen muss, das ist eine mündliche Prüfung sozusagen. Die sind immer öffentlich. Das heißt, wer auch immer dahin gehen möchte, der dürfte das. Ich sage jetzt nicht, wann meine Verteidigung ist,
Aha.
aber wenn man das herausfinden würde, wann und wo die ist, dann dürfte man da sich reinsetzen und da zuhören. Einfach weil diese Dissertationen, das ist etwas, was halt, das ist ein öffentliches Gut sozusagen. Und auch wenn das dann veröffentlicht wird, dann sind die kostenlos verfügbar.
Ist ja eigentlich ein sehr schöner Gedanke.
Ja, auf alle Fälle. Und es geht halt auch darum, dass man nachprüfen kann, womit hat diese Person diesen Doktortitel verdient? Was war das für eine Arbeit? Und um diese Nachprüfbarkeit zu haben, kann man halt bei jeder Person, die einen Doktortitel hat, kann man das nachschauen.
Am Ende deiner Promotion hattest du ja überlegt, eine akademische Karriere einzuschlagen. Erzähl doch bitte mal, er hat es mir schon erzählt, aber ich fand es so krass, aber erzähl doch bitte mal unseren HörerInnen, wie der akademische Arbeitsmarkt in der VWL so aussieht, beziehungsweise wie man da reinkommt.
Ja, das ist völlig Banane, ey. Das ist das Verrückteste überhaupt. Also der akademische Arbeitsmarkt, so da geht es darum, nach der Promotion eine Stelle entweder als Postdoc zu kriegen oder als Assistenzprofessor oder Professorin. So. Und normalerweise, wenn man einen Job sucht, geht man ja irgendwo, ne, bei den Stellenausschreibungen, bewirbt sich auf einen Job. So in der VWL ist das so, dass das alles zentralisiert ist und alle Doktorierenden in einem bestimmten Jahr gehen zu der gleichen Konferenz
Ja,
und
wie viele
bewerben
sind das immer
sich.
so?
Das sind Hunderte, Tausende, das sind wahnsinnig viel. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber das sind wirklich wahnsinnig viel. Und das ist, also es gibt einen in Europa und einen in den USA und das ist dann immer irgendwo in einem Konferenzhotel und da gehen da alle dahin. Das dauert dann irgendwie 3 Tage oder so, gehen da alle dahin und dann wird im Akkord werden diese Interviews geführt. Und bei diesen Interviews muss man immer sein sogenanntes Job Market Paper präsentieren. Das ist im Idealfall das beste Papier, was man geschrieben hat im Laufe seiner Dissertation. Das muss so das ausgefeilteste und beeindruckendste Papier sein, was man so hat. Und das präsentiert man dann da. Und präsentiert, also man arbeitet auf dieses Papier wirklich über ein Jahr hin. Also im letzten Jahr einer Promotion, wenn man eine akademische Laufbahn machen möchte, wenn man auf diesen Jobmarket geht, das letzte Jahr arbeitest du nur noch an diesem einen Papier und hast dann Interviewtrainings, du hast Präsentationstrainings, du präsentierst das vor zig verschiedenen Leuten, die versuchen, dich in die Mangel zu nehmen, die versuchen, dich ins Schwitzen zu kriegen. Alles in Vorbereitung auf diese eine Konferenz, wo dann halt alle hingehen. Und ja, dann hat man da die Interviews und dann wird man für eine zweite Runde eingeladen, die sogenannten Flyouts und so weiter. Und dann irgendwann am Ende dieses ganzen wahnsinnig stressigen Prozesses, hat man dann oder hat man dann nicht eine Stelle, je nachdem.
Was sind die Flyouts?
Die Flyouts, also das ist der zweite Schritt, der zweite Schritt in dem Bewerbungsprozess. Also das erste sind die Interviews, die dauern so 25 Minuten. Und dann, wenn man das bestanden hat, dann wird man in die zweite Runde eingeladen, in die sogenannten Flyouts. Und die heißen so, weil man halt ausgeflogen wird. Also wenn ich jetzt irgendwas in Norwegen habe, dann gehe ich dahin zu dieser Uni, fliege dahin und präsentiere dann da meine Arbeit. Und diese Flyouts, die dauern dann so 90 Minuten. Also die Präsentation dauert so 90 Minuten und dann ist man meistens, gibt man noch Abendessen und so. Genau. Und danach, nach diesen Flyouts, bekommt man dann Bescheid, ob man die Stelle angeboten kriegt oder nicht.
Kannst du die Präsentation von deinem Job Market Paper noch auswendig?
Ja, die kann ich noch auswendig.
Oh Gott. Und hast du gezittert und geschwitzt vor diesem Event oder war es okay, weil man sich so gut vorbereitet hat?
Es war schon, sehr, sehr stressig. So, also es war aber auch sehr unterschiedlich. Also bei bestimmten Interviews war es total locker, war es sehr kollegial. So hatte ich das Gefühl, man ist irgendwie total auf einer Wellenlänge und die Leute sind total interessiert. Und bei anderen Interviews, da hat man einfach gemerkt, die haben dich halt komplett auseinandergenommen. Und das ist aber auch, das ist bewusst so gemacht, weil man halt einfach schauen möchte, wie gut versteht auch diese Person das eigene Papier. Und also man versucht, und deswegen hat man auch dieses ganze Training davor, die Leute versuchen dich wirklich ins Schwitzen zu bringen und in die Mangel zu nehmen. So, und auf das wirst du trainiert. Und in bestimmten Interviews, die ich hatte, ist halt auch das passiert. Ne? Die Leute, die grillen dich halt, die nehmen dich komplett auseinander. Und das ist schon super anstrengend. So. Weil du bist halt total exponiert so und du willst unbedingt diese coole Stelle. Aber war auch, also es war eine interessante Erfahrung, das gemacht zu haben, aber wahnsinnig stressig.
Wenn du sagst, man will unbedingt eine coole Stelle haben, also wie sehr kann man sich aussuchen, wohin man geht danach? Also wenn man jetzt angenommen wird oder, also wie läuft dann dieser Prozess des Annehmens an und wohin geht es dann also für einen hin? Also.
Ja, das kommt, also wenn man keine Restriktionen hat, wo man leben möchte, dann bewirbt man sich typischerweise auf alles, was es so gibt auf der ganzen Welt. Und dieser Prozess, dieser Jobmarket, der ist sehr koordiniert. Das heißt, es ist immer in dieser Woche sind die Interviews, in dieser Woche oder in diesen 2 Wochen sind die Flyouts und ab dieser Woche kommen die Angebote rein. Und das ist so koordiniert, dass man halt wirklich dann sich nicht entscheiden muss für eine Stelle, bevor man nicht Antwort hat von einer anderen Stelle. Das ist die Idee dahinter. Das funktioniert nicht immer, aber in der Regel funktioniert das, so dass man dann wirklich am Ende halt alle Angebote hat, die man halt so hat. Und dann kann man sich entscheiden, welches man dann annehmen möchte. Jetzt kann es aber auch sein, dass man sagt, man möchte geografisch das einschränken. Wenn man das macht, hat man es einfach wahnsinnig viel schwieriger. Weil etwas, was man sich typischerweise nicht aussuchen kann, ist, wo es hingeht. Man muss, wenn man wirklich etwas finden möchte, und wenn dann das wirklich, wirklich wichtig ist, dann muss man bereit sein, überall in der Welt hinzugehen danach. Aber es gibt natürlich die Situation, dass man sagt, ich möchte auf alle Fälle in Deutschland bleiben oder ich möchte auf alle Fälle im Umkreis von oder in einem Umkreis um München von, keine Ahnung, 500 Kilometer sein. Und es gibt viele Doktorierende, die das machen, aber man ist dann wahnsinnig stark eingeschränkt. Also der Pool an möglichen Stellen, die man hat oder Stellen, auf die man sich bewerben kann, ist dann wirklich massiv viel kleiner. Und man hat es wirklich einfach viel, viel schwerer. Das ist eines der großen Schwierigkeiten, wenn man eine wissenschaftliche Karriere machen möchte, ist es, dass man einfach bereit sein muss, überall ja, hinzugehen, wenn man dann eine Stelle angeboten kriegt.
Hast du dich deswegen gegen die akademische Laufbahn entschieden?
Ja, das war dann tatsächlich schon so der Grund, warum ich das mich dagegen entschieden habe. Also ich habe mich eben auf dem Jobmarket beworben bei Stellen und dann aber eben auch bei anderen Stellen. Das eine war halt beim Schweizer Bund, beim Gleichstellungsbüro. Und ich hatte dann Angebote in England. Ich war in diesen Flyouts dann in der zweiten Runde noch bei anderen Stellen. Und die waren aber halt alle total weit weg von der Schweiz. Und das war so einer der wichtigen Gründe, warum ich dann gesagt habe, möchte ich das denn wirklich jetzt einfach nochmal so und so viele Jahre auf einer total unsicheren Stelle zu arbeiten, weil du weißt am Ende halt nicht, ob du dann tatsächlich irgendwie die Professur kriegst oder nicht. Und dann bist du irgendwie in Norwegen, warst da 6 Jahre und danach stellt sich raus, okay, hat halt nicht geklappt, so wird nichts. Und dann guckst du halt in die Röhre. Ne? Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, naja gut, so wichtig ist es mir jetzt dann auch nicht, die akademische Karriere. Und die Stelle beim Schweizer Bund klang halt total interessant. Und dann habe ich mich entschieden, die anzunehmen. Und ich glaube, das war auch eine ganz gute Entscheidung so.
Wie finanziell lohnenswert ist eine akademische Laufbahn?
Es ist schlimm. Das ist überhaupt nicht lohnenswert. Also es kommt so ein bisschen aufs Land drauf an. Also die Stelle, die ich angeboten gekriegt habe in London, die war wirklich unterirdisch schlecht bezahlt. Das war wirklich lächerlich. Also da hätte ich weniger verdient als das, was ich als Doktorand in Deutschland gekriegt hätte. Das war
Magst du
wirklich,
da Zahlen nennen?
das waren 40.000 Pfund im Jahr.
Ui.
Und das ist halt wirklich, London ist eine wahnsinnig teure Stadt, so, das war wirklich, also ist lachhaft so. Und das wird dann als Assistenzprofessor, als Professor schon, also ein bisschen besser jetzt, aber auch nicht wahnsinnig. Also man verdient sich da wirklich keine goldige Nase damit. Jetzt in Deutschland ist es ein bisschen besser, in der Schweiz ist es auch noch mal ein bisschen besser, gerade so in der Schweiz, da, ich weiß nicht genau so die Zahlen, aber wenn man es, ich habe mal so ein bisschen versucht, das rauszufinden. Ich glaube, da kriegt man dann so 80.000 Schweizer Franken im Jahr. Das ist dann okay. Damit kann man dann leben, denn du hast natürlich andere Jobs, wo du viel mehr kriegst als das, vor allem mit einem PhD. Aber da ist es okay. Da ist es jetzt nicht so, dass man sagen muss, man lebt jetzt irgendwie nahe an der Armutsgrenze, nur
Ja.
damit man da seine wissenschaftliche Karriere machen könnte. Aber in England hatte ich schon das Gefühl, das ist schon echt hart.
Vor allen Dingen, das bei so einer langen Ausbildung, sage ich mal.
Ja.
Also, es wird ja immer gesagt, je länger die Ausbildung, desto höher das Gehalt, aber das haben die Engländer anscheinend nicht so gut verstanden.
Ja, außer halt eben in der Wissenschaft. Also da ist es wirklich, da sind die Gehälter wirklich schlecht. Also natürlich, wenn du dann ein voller Professor bist oder Professorin, gerade so in Deutschland oder so, da musst du dir keine Sorgen machen, da verdienst du gut. Du verdienst natürlich in der Privatwirtschaft immer noch besser. Das ist klar, aber zumindest verdienst du dann als Professor, Professorin ganz gut. Aber bis du halt da bist, hast du einfach voll diese Durststrecke, wo du halt mit wahnsinnig niedrigen Gehältern dich durchschlagen musst.
Was ist so das Alter der Professur? Also so dieses typische Alter in der VWL, wo man sich einen Professurtitel erhoffen kann, erahnen
Das,
vielleicht?
da gibt es, also ich glaube, der jüngste Professor. Was war das für 27 oder so?
Oh.
Das sind dann so die Genies.
Ja. Die haben nicht 6 Jahre promoviert.
Nein, nein. Aber also es gibt ja verschiedene Stufen des Professors, der Professorin. Also in Deutschland gibt es W1, W2, W3 Professuren. International kennt man das dann typischerweise als Assistant Professor, Associate Professor und dann Full Professor. Und so die Assistant Professor, da ist man so, ja. Wenn du sehr gut bist, Ende 20, und sonst so Anfang 30, Anfang Mitte 30 so, wenn du gut bist und sonst halt so, ja, so 37, 38 vielleicht. Und dann so um die 40 rum geht's dann zur vollen Professur. Also so Ende 30, Anfang 40 oder so. Aber da gibt es natürlich Ausnahmen in beide Richtungen, besonders junge, besonders alte. Das ist schwer zu sagen.
Und du hast dich jetzt einfach als Alternative beim Gleichstellungsbüro beworben oder wie bist du auf diesen Job gekommen?
Genau, also ich habe halt gesagt, ich will jetzt nicht nur mich nur auf diese akademischen Jobs bewerben, einfach weil, also ich verliere ja nichts, wenn ich mich noch auf die anderen Stellen bewerbe. Es hat mich auch einfach Wunder genommen, so wie läuft der Prozess bei anderen Stellen. Aber ich habe mich zum Beispiel auch bei internationalen Organisationen beworben, bei der Weltarbeitsorganisation zum Beispiel. Hat mich einfach auch interessiert, wie läuft da so der Bewerbungsprozess ab und was sind da so die Löhne, die gezahlt werden. Hat mich einfach Wunder genommen und darum habe ich mich auch da so ein bisschen beworben.
Und jetzt bist du schon 2 Monate beim Gleichstellungsbüro, oder?
Genau.
Und wie, also es ist ja jetzt quasi noch die Einarbeitungsphase, würde ich mal sagen, aber wie ist so der erste Einblick?
Es ist alles erstmal viel gemütlicher. Also das Arbeitspensum während der Promotion war einfach enorm hoch. Also keine Ahnung, was 60 Stunden vielleicht in der Woche oder so. Sehr, sehr wenig Urlaub. Man kann nie wirklich richtig abschalten, so. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, wenn du fertig bist mit der Arbeit, bist du halt wirklich fertig. Dann hast du Feierabend und am Wochenende wird halt nicht gearbeitet, so. Und das ist etwas, was ich einfach enorm wertschätze jetzt, halt, dass man wirklich auch einfach einen ganz normalen Job hat, so mit ganz normalen, also 41,5 Stunden in der
Ja.
Woche ist es bei uns.
Dass man auch seinen 33,3. Geburtstag am Wochenende feiern
Genau,
kann.
genau, genau. Also das schätze ich sehr. Und ansonsten ist es halt einfach eine ganz andere Arbeit, was ich jetzt mache. Aber gefällt mir auch sehr. Also einfach anders, aber etwas, wo ich jetzt auch sagen muss, das ist etwas, wo ich sehr gerne arbeite. Also ich bin ja immer jeden Tag sehr gerne zur Arbeit gegangen.
Darf ich fragen, wie ein so ja gut, vielleicht ist es in der Schweiz anders als in Deutschland, aber wie ein die Arbeit beim Staat finanziell aufstellt?
Der Schweizer Bund bezahlt sehr gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich genau mein Gehalt nennen darf, aber sagen wir mal zwischen 110.000 und 120.000 sind es im Jahr. Und das ist halt natürlich jetzt im Vergleich zu die 40.000 Pfund, die man gekriegt hätte in London, ist das natürlich was ganz anderes. Also ich würde wahrscheinlich mehr kriegen, wenn ich jetzt in der Privatwirtschaft arbeiten würde, aber das ist schon eine ordentliche Stange Geld so. Also ich würde schon sagen, dass das sehr, sehr gut bezahlt ist.
Ist jetzt eine sehr plakative Frage und vielleicht gibt es da auch keine gute Antwort draus, aber wie steht es so um die Gleichstellung in der Schweiz? Kannst du das irgendwie beantworten? Vielleicht im Vergleich zu
Ja,
Deutschland?
sagen wir mal, es bessert sich. Der Gender Pay Gap zum Beispiel, der ist nach wie vor enorm groß, aber er hat sich so in den vergangenen 6, 7 Jahre hat er sich leicht geschlossen. So. Aber er ist nach wie vor immer noch groß, er ist auch leicht größer als in Deutschland, aber Deutschland und die Schweiz sind in puncto Ungleichheit, Chancengerechtigkeit und so weiter, sind sie häufig so ein bisschen gleich auf. Aber was man halt immer noch sieht, ist, es gibt immer noch wahnsinnig viel Nachholbedarf. Also gerade in puncto Gleichstellung, Gender Pay Gap, Gender Pension Gap dann auch, also die Unterschiede in Rentenzahlungen dann zwischen Männern und Frauen, das sind immer noch Dinge, wo man merkt, es gibt eine große Lücke und es braucht immer noch sehr viel Arbeit, bis wir da irgendwann halt hoffentlich auch mal diese Lücke schließen können.
Hast du das Gefühl, dass du da in deinem Beruf viel verändern kannst? Oder fühlt sich manchmal ein bisschen, also gut 2 Monate, wie gesagt, aber fühlt sich da manchmal ein bisschen machtlos?
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, das kommt ja von der Schweizer Regierung aus. Da gibt es eine Gleichstellungsstrategie und natürlich kann eine Regierung jetzt nicht alle Probleme in puncto Chancenungerechtigkeiten oder Diskriminierung beheben, aber man kann halt doch einiges machen. Und etwas, was wir zum Beispiel machen, also das ist dann vom Parlament, wurde das so gewollt und wurde dann von der Regierung so umgesetzt. Wir machen Lohngleichheitsanalysen oder wir haben ein Tool entwickelt, das Gleichstellungsbüro hat ein Tool entwickelt, was es den Unternehmen erlaubt, Lohngleichheitsanalysen durchzuführen. Und Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden müssen das auch durchführen. Und da gibt es jetzt Hinweise darauf, dass alleine schon durch das Einführen von dieser Pflicht es dazu geführt hat, dass das Lohngefälle zurückgegangen ist. Also dass diese Lücke oder dieser Gender Pay Gap zurückgegangen ist, einfach weil die Unternehmen jetzt sich mit dem auseinandersetzen müssen und auch einfach plötzlich realisieren, dass in ihrem eigenen Unternehmen, ja, dass da Männer und Frauen mit vergleichbaren Funktionen halt unterschiedlich entlohnt werden. Und da habe ich schon das Gefühl, da kann man sehr viel bewirken. Ich glaube jetzt nicht, dass das alle Probleme lösen kann, so, aber ich habe durchaus das Gefühl, dass man da wirklich etwas bewirken kann.
Ach, das ist doch auch bestimmt ein schönes Gefühl dann.
Ja, auf alle Fälle, ja.
Gibt es irgendetwas, also du bist ja wie gesagt neu im Job, aber gibt es irgendwas, auf das du hinarbeitest? Hast du so ein bisschen irgendwie Ziele oder Träume für deine Zukunft, wo du hin möchtest oder möchtest du jetzt deine nächsten 40 Jahre, ich hoffe, dein Arbeitgeber hört es nicht, aber die nächsten 40 Jahre da arbeiten und in deinem gleichen Büro?
Am Anfang bin ich jetzt erstmal damit beschäftigt, einfach herauszufinden, wie das Ganze so läuft. So, was sind die Prozesse? Wo kann man sich überhaupt hin entwickeln? Was gibt es überhaupt für mögliche Ziele? Das heißt, da kann ich noch jetzt nicht genau sagen, was möchte ich jetzt beruflich, wo möchte ich da genau hin. Aber etwas, was mir eigentlich immer wichtig ist, ist, dass ich weiterhin einfach Dinge lernen möchte. Sei es jetzt methodisch, sei es irgendwelche Fähigkeiten im Beruf, und was auch immer mir dann das ermöglicht. Also sei es eine Führungsposition, sei es innerhalb des Schweizer Bundes in einem anderen Amt oder so etwas, wo man eine neue Aufgabe kriegt. Das sind Dinge, die mir persönlich wichtig sind. Und das ist eine Eigenschaft, die hatte ich irgendwie schon immer. Also mir ging es immer irgendwie so darum, neue Dinge zu lernen. Und ich habe immer schon meine Stellen, die ich hatte, danach ausgewählt, wo kann ich halt etwas lernen, wo kann ich selber wachsen. Und das ist etwas, das wird sich jetzt wahrscheinlich auch nicht ändern. Das werde ich auch nach wie vor so handhaben. Aber was es dann konkret jetzt genau bedeutet, das muss ich jetzt auch erstmal herausfinden.
Ich glaube, die Neugierde, die du beim Masterstudium angesprochen hast, dass das in dir Neugierde geweckt hat, ich glaube, die Neugierde war da schon immer da und wird auch immer bleiben. Ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft von dir und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Charaktereigenschaft.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, das ist etwas, was sehr hilfreich sein kann. Ich glaube, wenn man wirklich Interesse an etwas hat, dann ist das wahnsinnig hilfreich, gerade im Studium, weil man dann halt auch wirklich total gerne lernt auch. Und das war jetzt das zum Beispiel, was ich immer gerne gemacht habe. Ich habe immer total gerne Ökonometrie, MP gelernt, weil mich das einfach interessiert hat. Ja. Und ich glaube, das hilft wahnsinnig.
Abschließend, also ich schätze mal, dass das jetzt so ein bisschen das Ende unserer Folge bedeutet, hoffe ich, dass diese Folge Neugierde bei den Hörerinnen ausgelöst hat. Aber ich hätte noch die Frage, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie dich irgendwie Studierende, aber auch andere Interessierte bei Nachfragen erreichen könnten?
Ja, selbstverständlich. Am besten geht man da einfach auf meine Website, markstoekle.com. Da gibt es ein Kontaktformular. Das ist das Einfachste, wie man mich kontaktieren kann. Ansonsten bin ich auf Twitter, @markstoekle. Kann man mich adden, kann man mir auch da eine Direktnachricht schicken.
Sehr gut, so konnte ich dich ja auch erreichen. Also über deine Website habe ich dich tatsächlich gefunden. Sehr professionell aufgebaut.
Das ist dieser Teil des Jobmarkets. Das ist wirklich, dieser ganze Jobmarket ist sehr durchprofessionell. Es wird einem sehr, sehr ans Herz gelegt. Ach, und es haben eigentlich auch alle.
Echt? Ja. Witzig. Da bin ich mal gespannt, ob ich irgendwann mal auch in der Lage bin, dass ich mir da auch eine eigene Domain erstellen muss. Gut, dann vielen, vielen lieben Dank fürs Interview. Hat mich wirklich gefreut.
Und immer gerne.
Also es freut mich und bestimmt auch die HörerInnen sehr, einen so ungefilterten Einblick in die akademische Arbeitswelt zu erhalten. Ein kleiner Appell noch an unsere ZuhörerInnen. Hört euch echt gerne mal in den Podcast Besser früh als nie rein. Wenn man Interesse an P&E-Thematiken hat, wovon ich ausgehe, da ihr auch diesen Podcast hört, dann ist das ein gutes Format, um einfach mal entspannt und ungezwungen sich mit einem Thema zu befassen. Eine Folge, die ich zum Beispiel spannend fand, ging um die momentan große Kündigungswelle in den USA und was ihre Ursachen sein könnten. Ich kann den Podcast wirklich jedem ans Herz legen. Ich weiß nicht, willst du dazu noch, zu dieser Werbeeinheit noch was sagen, oder?
Nein, ich freue mich gerade total über diese Werbeeinheit. Ja, hört ihn euch an. Es ist ein P&E-Original, der ist entstanden über das, ja, ohne P&E-Master hätte es diesen Podcast nicht gegeben. Und es ist mit meinem damaligen Mitbewohner und sehr, sehr guten Freund Fritz Espenlaub. Und hört ihr euch an.
Ich packe einfach mal einen Link in die Shownotes. Dann könnt ihr direkt nach diesem tollen Interview direkt euch weiterklicken. Danke dir, Marc, nochmal für dieses echt tolle Interview und ich hoffe, du hast noch einen sehr schönen Abend und einen
Dankeschön. Guten
33.3. Geburtstag.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der P&E-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!